Das Schlürfen war sehr wichtig.
Das Schlürfen war wichtig, es gehört mit zum Podcast dazu. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Kite.
Hallo.
Der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und das ist eine neue Episode von dem Spielfilm-Podcast. Bevor wir diese Episode beginnen, möchte ich kurz ein wenig erzählen, wie es zu dieser Episode kam und warum auch die Tonqualität ein bisschen anders ist als sonst. Denn wir haben eine sehr außergewöhnliche Reise hinter uns mit diesen beiden Filmen.
Oh ja, es sind auch zwei außergewöhnliche Filme, das passt ja sehr gut.
Völlig richtig, es sind zwei Actionfilme, die wir uns angeschaut haben. Und zwar haben wir sie das erste Mal 2016 angeschaut. In meinen Aufzeichnungen ist leider kein Datum verzeichnet, aber im nächsten Eintrag des Notizbuches steht der 12.08.2016. Das heißt also, das Ganze ist jetzt so 2,5 Jahre her, ungefähr. Wir haben jetzt Februar 2019. Das hatte mehrere Gründe. Die erste Aufnahme war von der Akustik her nicht so gut. Da hattest du, glaube ich, das Mikrofonproblem oder so. Das war ein Problem. Das konnte ich leider nicht beheben. Und da habe ich also rumprobiert und das funktioniert einfach nicht. Also haben wir uns gesagt, komm, nehmen wir nochmal auf, ist ja nicht schlimm. Der Termin verschob sich. Das führte dann dazu, dass gerade Kite nochmal mehr leiden musste, weil er musste die Filme nochmal gucken. Das wird sich im Laufe des Podcasts herauskristallisieren, dass es...
Was das für ein Leid ist.
Genau, das ist keine einfache Geschichte. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Und wenn,
schmerzhaft.
Genau, es tut weh. Dann ist diese Aufnahme eigentlich in Ordnung gewesen, aber leider ist dann bei mir der Datenverlust eingetreten und ich habe diese Folge nicht mehr. Das ist also vielleicht irgendwann Festplatte retten oder so, vielleicht taucht die irgendwann nochmal auf, aber ich glaube nicht. Nun schreiben wir das Jahr 2019. Wir haben, da liegen jetzt also ja viele, viele, viele Monate dazwischen und wir mussten die Filme alle nochmal gucken.
Und einige sich geweigert haben, sie ganz zu schauen.
Das
aber sie, also man hat in sich so mit leichten Vorspulen und schnellen Vorspulen, hat man sie sich in Erinnerung gezogen.
Genau.
Ja, und die Notizen waren ja auch noch da. Also ich glaube, wir alle haben unsere alten Notizen noch irgendwie wiedergefunden.
Völlig richtig, ja.
Also Leute, archiviert eure Notizen.
Genau, darum ist es auch so schön, Notizbücher zu haben. Dann kann man da nochmal reinschauen und so. Da sieht man dann noch Sachen, die man eigentlich sich gar nicht mehr vorstellen kann, was das Ganze hier überhaupt war mal.
Das heißt, da steht ein Spinatgespräch.
Ja, es gibt einen Spinatdialog. Ich weiß nicht mehr genau, was es bei dem Film Atlantis Inferno genau damit auf sich hat.
Ja, genau, da kommen wir auch direkt dazu. Also, dass das Ganze so anstrengend war, hängt vielleicht auch mit den Filmen zusammen. Die sind nämlich beide auch eher spezieller Natur und auch mehr oder weniger konsistent. Entsprechend wird halt auch diese Folge halt vielleicht auch etwas konfuser als sonst.
Ja.
Da sind nicht nur die Filme dran schuld, wie ihr ja gerade erklärt bekommen habt, aber auch.
Und wir haben die Möglichkeit genutzt, wir sind gerade auf einer Con. Und konnten alle zusammenkommen an einem Ort, um das Ganze aufzunehmen. Darum ist auch die Akustik ein bisschen anders. Wir sind gerade in einem anderen Raum, während dem Küchenbereich das Essen zubereitet wird und einige Leute spazieren sind und so weiter, haben wir die Zeit genutzt und hier liefern nochmal richtig ab mit zwei Top-Filmen, die wir haben. Und ja, ich würde dann einfach mal sagen, ich stelle mal die Filme kurz vor, die wir haben.
Vielleicht sollst du kurz sagen, dass wir sehr stark spoilern werden.
Ja.
Also wir erklären die Filme oder wir versuchen uns die Filme nochmal in irgendeinen Zusammenhang zu bringen.
Trotzdem wird man, glaube ich, wenn man sich diesen Podcast anhört und die Filme danach schaut, viel Neues entdecken.
Ja, das ist wahr.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall Fakt.
Es lohnt sich auch auf jeden Fall, diese beiden Filme sich anzuschauen.
Kannst du nur lachen jetzt gerade,
ja, oder? Es ist ein wichtiger Schritt auch für uns als Menschen, diese Filme nochmal gesehen zu haben, dreimal gesehen zu haben. Sie werden mich also mein Leben jetzt begleiten. Sie
sind auch zu Unrecht irgendwie untergegangen. Ich glaube, die meisten Hörer werden diese Filme gar nicht wirklich kennen.
Wahrscheinlich nicht.
Um was geht es?
Es sind zwei Filme. Der erste Film ist Atlantis Inferno, die Wächter von Atlantis aus dem Jahr 1983. Wichtig merken, spielt gleich eine Rolle innerhalb des Films. Und das ist eine italienisch-philippinische Koproduktion. Und der zweite Film ist die Macht der Fünf, Force Five auf Englisch. Und das ist aus dem Jahr 1981 aus den USA. Ja, beides sind Actionfilme aus den 80er Jahren mit unterschiedlicher Stringenz in der Handlung, sage ich mal.
Ja, und ganz kurz wieder nochmal sagen, 80er sind ja momentan der totale Hype. 80er sind im Trend, Retro, ja. Synthwave, Stranger Things, S-Verfilmung, ja. Aber es war nicht alles so super in den 80ern.
Das ist richtig, ja. Also gerade italienische Actionfilme neigen dazu, wirr zu werden. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Wichtig ist vielleicht, um vorher noch einmal rauszufinden, wo kann man diese Filme kriegen? Bei Macht der Fünf ist es, glaube ich, sogar relativ einfach. Der ist, glaube ich, sogar auf Blu-ray erschienen.
Auf DVD und Blu-ray gibt's den.
Und bei Atlantis Inferno ist es, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, den kriegt man zumindest gebraucht auf DVD.
Gebraucht kriegt man den auch für wenig Geld. Auch in der synchronisierten Fassung halt, wenn man die gucken will. Und es ist, glaube ich, wirklich egal, ob man die synchronisierte oder Originalfassung guckt, da es sich hier um einen italienischen Film handelt, der eh nachsynchronisiert wurde, also auch in Englisch.
Kite hatte den Wunsch, mit Atlantis Inferno zu beginnen.
Ja, und hinter sich zu bringen.
Es hat auch was Therapeutisches, darüber zu reden. Es ist faszinierend. Also ich sitze hier zwischen beiden. Und beide haben mehrere Seiten ausgedruckt in Word-Textseiten, wo Kai sogar ganze Sätze geschrieben hat, was ich bei dem Drehbuch nicht glaube bei Atlantis Inferno tatsächlich.
Also du glaubst, da gab es keinen.
Ich glaube, da wurde viel improvisiert.
Da ist, glaube ich, jetzt mehr Skript bei mir auf dem Zettel als bei den Schauspielern.
Ja, vermutlich. Okay. Aber gut, genug der Sache. Wir wollen uns eben jetzt anschauen, wie der Film, was der Film funktioniert, was uns besonders aufgefallen ist bei dem Film. Und dann anschließend wollen wir natürlich herausarbeiten, was können wir fürs Rollenspiel lernen, was können wir daraus ziehen. Darum machen wir diese Spielfilmreihe. Worum geht's bei Atlantis Inferno?
Also es ist ein Genre-Mischmasch aus Agenten, Abenteuer-Action mit Endzeit-Geballer à la Mad Max und ziemlich schräger Science-Fiction-Mythologie ohne wirklichen Zusammenhang. Es ist erstmal ein Science-Fiction, weil er spielt 1994.
Das ist wichtig, ne? Und der ist in den 80ern gedreht, aber spielt
1994. Nicht, dass man das irgendwie sehen würde.
Nein. Ne? Also. Nein. Ich glaube ja auch nach wie vor, dass die Schauspieler ihre Privatklamotten tragen. Während des Films einfach. Genau.
Aber es fängt erstmal mit so einer, mit einer Action-Sequenz an. Und zwar geht es um Mike und Washington. Oder Mohammed.
Mohammed.
Ja, eigentlich heißt
nicht Mohammed.
Aber das ist auch Teil des Problems. Egal. Diese scheinbaren Söldner entführen einen Gangster. Ich mache immer Fragezeichen dahin, weil es wird nicht wirklich klar im Film. Indem sie so Kommando-Style in eine Villa einbrechen und unter launigen Sprüchen Leute erschießen. Das machen sie auch sehr kompliziert. Willst du das nachher genauer
erläutern? Ich würde gerne den Entführungsplan gleich nochmal ein bisschen erläutern, aber bleiben wir erstmal bei der Handlung.
Genau. Aber jedenfalls, sie machen das, liefern den Gangster ab und machen sich dann auf ihren wohlfühlenden Urlaub auf See, indem sie auf ein Schiff gehen. Schnitt. Lange Hubschrauber-Sequenz mit Intro und Synthi-Musik. Dann steht auf einer Ölplattform, auf der ein paar Wissenschaftler, die das als Basislager nutzen, vorhaben, wie man erfährt, ein russisches Atomboot vom Atlantischen Ozean zu heben. Mhm. Und gleichzeitig natürlich eine alte Schrifttafel entdecken. Und auch in dem Hubschrauber ist eine Sprachwissenschaftlerin namens Katie, die das natürlich sofort als Atlantis-Artefakt entdeckt. Es gibt ein paar unmotivierte Bilder von Inka, Azteken, Maya, Bildern, dann wird auch schon klar, sie versuchen das zu heben. Es kommt eine riesige Welle und ein Erdbeben und die Ölplattform sinkt.
So eine Tsunami-Welle.
Und wird total zerstört. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Jungs auf dem Schiff, die natürlich ein paar der Überlebenden aufnehmen halt. Rest des Films stolpert die Gruppe jetzt erstmal recht planlos, dann, nachdem sie dann wieder an Land gekommen ist, wo man nicht weiß, ist es Atlantis, ist es Los Angeles?
Vielleicht die Küste von San Diego. Wir wissen es nicht genau. Es könnte auch Florida sein. Ja.
Ich glaube, es ist Florida, weil
es davor, am Anfang steht Miami 1994.
Genau, das stimmt.
Ja. Durch ziemlich zerstörte Straßenzüge und wird dann plötzlich von einer Gruppe von Mad Max-Kannibalen angegriffen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Anführer trägt eine kristalline Totenschädelmaske, die tatsächlich, ich habe es gemerkt, genau auf diesem Artefakt, was die Sprachwissenschaftler übersucht, nochmal zu sehen ist.
Oh.
Es gibt also einen Zusammenhang.
Das ist wichtig, das zu erwähnen an der Stelle.
Du hast wirklich genau
im Gefühl.
Und das es lohnt gibt, sich genau zu sehen.
Ja, und es gibt dann noch ein paar grell geschminkte Rockerbeute mit Morgenstern. Und das sind jetzt die Morning Inside Punks, die wahrscheinlich unter dem Einfluss der Wächter und Atlantis stehen und jetzt die Welt zurückerobern wollen. Denke ich mir. Es wird nie wirklich erwähnt. Es sind plötzlich Rocker da. Ja, jetzt gibt's jedenfalls, die kämpfen jedenfalls, nachdem sie durch so eine, sagen wir mal, drückende Zombie-Apokalypsen-Szenerie laufen, in dem viele tote Leute dort, übrigens nach meinem Punkt, einer der wenigen Pluspunkte des Films, es ist tatsächlich in diesen Situationen ziemlich deprimierende, es gibt deprimierende Szenen, ne?
Ja.
Wo halt so eine Leiche an einem Fenster steht und tot aussieht und ein anderer Baumler Toter, ne, der gegen ne, der gegen eine Musikbox. Das sind halt, das ist auch das Problem bei dem Film. Wir hatten gerade Actionfilm, wir hatten Mad Max, wir haben plötzlich Italo-Dick.
Okay, wir wollen nicht Problem, ich erzähle genau, weiter. Aber es ist eben, ich würde auch sagen, das gehört mit zu dem Highlight des Films. Ja. Also das ist definitiv die stärkste Szene in dem Film.
Jetzt als Kriegsgebiet bezeichnet, weil die Straßen sind zerstört, kaputte Autos, da brennt was, da liegen Leichen rum. Mhm. Die Rocker sind hier anscheinend wirklich durch die Straßen gezogen und haben alles platt gemacht. Mhm.
Ja, jetzt werden also Menschen brutal abgefackelt, enthaupelt, aufgeschlitzt, Pfeil durch offene Münder geschossen. Also der Splatter-Faktor ist relativ hoch, wenn man auch nicht alles sieht. Aber passiert ziemlich viel. Ich mache die Kurzfassung, ne? Man flüchtet mit einem Bus jetzt vor den Fieslingen, den man gefunden hat. Gibt ein paar Stunts mit fliegenden Motorrädern, also wieder mit Max ein bisschen drin. Von einem Helikopter, das ist den man am Anfang auch schon wahrscheinlich gesehen hat und der gemietet wurde, egal. Opfert und die Gruppe, die ja recht häufig jetzt dadurch sind, werden spontan durch neue Überlebende ersetzt.
Ja.
Und dann auch einen deutschen Söldner namens Klaus. Fand ich sehr schön. So ist das halt.
Das fließt alles ineinander jetzt.
Ja.
Es kommt noch eine Schippe drauf im Finale.
Du meinst, weil, also dann wird Casey, die Sprachwissenschaft, entführt. Ne? Also man hat ja Motivation, da nicht nur hinter den Leuten herzulaufen, sondern jetzt muss man auch jemand Entführtes finden. Und man findet jetzt die Höhlen von Atlantis, glaube ich.
Du hast das Atom-U-Boot vergessen. Man stößt nämlich auf das Atom-U-Boot, das irgendwie an Land dann gespült wurde durch den Tsunami.
Stimmt.
Und ja auch die Atomwaffen an Bord hat. Und die Gruppe unserer Helden hat also auch das Problem, dass sie diese Atomraketen an Bord irgendwie deaktivieren müssen, weil das ja sehr gefährlich ist, was sie halt machen, bevor sie ihre Freundin dann irgendwie versuchen zu retten. Also es ist auch nochmal so ein Plot-Element, das irgendwie auftaucht.
Genau,
und dann auch wieder verschwindet.
Genau. Außerdem, es gibt sozusagen noch eine weitere Dramatik, denn es schließt sich wieder so eine Kuppel über Atlantis so im Laufe der Zeit. Das kommt jetzt, glaube ich, ganz am Ende, wenn sie in diesen Tempel reingehen und die Wissenschaftlerin retten müssen. Da müssen sie so eine kleine Falle überwinden und dann ist es eben sehr merkwürdig, weil vielleicht ist die Wissenschaftlerin jetzt eine Priesterin, eine Art Lanterin.
Sie ist, glaube ich, telepathisch gezwungen worden, das zu sagen, was sie da macht, weil plötzlich kommen so Science-Fiction-Elemente mit leuchtenden Spiegeln und so.
Ja, und das Schemen.
So,
ne?
Sie wird auch auf einmal so geschminkt und sieht völlig anders aus.
Ja, das stimmt.
Dann gibt's den Bossfight mit Crystal Skull.
Ja, stimmt.
Und dann wird alles
in die
Luft gejagt.
Genau, dann müssen sie schnell in den Helikopter, weil sich dann die Kuppel schließt. Atlantis droht wieder unterzugehen. Und also sie müssen ja mit dem Helikopter schnell raus, bevor die Glaskuppel sich sozusagen schließt, also mit zwei Seiten. Und dann ist auch die Wissenschaftlerin wieder im Helikopter.
Wieder umgeschminkt.
Wieder normal wie am Anfang.
Aber
auf dem Weg dahin sind auch viele von unseren Helden und Begleiter der Helden einfach weggestorben.
Eigentlich alle.
Es bleibt kaum noch einer übrig, bis auf Mike, Mohammed und die
Wissenschaftlerin.
Alle anderen, die wir während der ganzen Reise aufgelesen haben, werden halt auch zurückgelassen in irgendeiner Form.
Ja, das stimmt.
Fertig.
Ich würde sagen, die Ende.
Ja, es gibt ein Happy End, weil sie sitzt ja im Hubschrauber.
Das stimmt.
Und Katie küsst Mike.
Ja. Genau, und Atlantis ist halt wieder im Meer versunken.
Genau.
Wobei Katie und Mike vor keinerlei Anzeichen
gesehen. Nee.
Naja, da war keine romantische
Spannung. Aber es gibt ein Happy End.
Es gibt sozusagen ein Ende bei dem Ganzen.
Da ist man sehr froh drüber, also ich.
Ja,
das ist der ganze Plot.
Bemerkenswert ist, Kite hat gerade die zweite Seite umgeblättert, auf der sind einige Stichpunkte notiert. Die sind bei weitem kürzer als die Zusammenfassung, die er geschrieben hat. Vielleicht können wir die Zusammenfassung nochmal irgendwann online zur Verfügung stellen.
Ja, für alle, die mal wissen wollen, um was in dem Film
geht. Genau. Wenn es euch jetzt so geht, dass ihr nicht genau wisst, worum es geht in dem Film und ihr denkt, ja, wenn ich den Film gesehen hätte, dann natürlich, klar, könnte ich dem viel besser folgen. Dem ist nicht so. Wir wollen uns jetzt anschauen, was wir aus dem Rollenspiel lernen können. Ich glaube, Frank, du hattest schon mal gesagt, am meisten lernt man daraus, wie man es nicht macht.
Das steht bei mir als Überschrift. Lernen, wie man es nicht macht, Ausrufezeichen.
Ja, das trifft es auch ganz gut.
Ich mag, dass du noch ein Ausrufezeichen dahinter gemacht hast.
Also es finden sich eine Menge Sachen wieder, die man auch aus einem Rollenspiel findet. Zum Beispiel konfuse Pläne, das haben wir ja gerade schon mal angeteasert. Spieler neigen ja dazu, manchmal Dinge zu verkomplizieren. Und hier wird das wirklich in der Praxis mal dargestellt. Das ist direkt am Anfang, wenn Mike und Mohammed halt da ihren Führungsplot dann irgendwie durchziehen. Das Ganze sieht so aus, dass sie sich an diese Villa ranschleichen und die Wachen ausschalten, soweit so gut. Dann wird ein Kletterhaken auf den Balkon geschossen, wie mit so einer Harpune. Und einer von den beiden klettert dann hoch auf den Balkon. Währenddessen macht der andere draußen das Seil irgendwie an einem Baum fest, sodass das Seil festgespannt ist. Der drinnen ist, geht dann ins Erdgeschoss der Villa runter und killt die Wachen und betäubt, in Anführungsstrichen, man weiß nicht genau, aber ihn vielleicht auch umbringt, die Zielperson. Dann packt er sie in so einen Sack oder wickelt sie irgendwie in so eine in so eine Decke ein.
So eine Plane,
ja, wie so ein Leichenbeutel. Ja. Ich weiß nicht, es ist plastikmäßig aus. Es ist keine richtige Decke, sondern eher so eine Plane oder so ein Leichensack. Wirft ihn über die Schulter, geht damit wieder nach oben zum Balkon, spannt den an dem Seil an und dann wird er so abgeseilt nach unten zu dem anderen Kumpel. So.
Ja.
Und da frage ich mich halt, warum? Aber jeder, der irgendwie schon etwas länger Rollenspiel spielt, hatte schon mal ähnliche Pläne irgendwie zumindest ausgeheckt oder auch sogar in die Tat umgesetzt.
Ja, ich mag auch, dass du das mit Bullet Points sozusagen hier festgeschrieben hast, wie der Gang der Handlung da ist. Genauso wie anschließend der erste Auftrag erledigt ist und man weiß gar nicht, was da passiert ist.
Man weiß auch gar nicht, wer die Guten sind.
Genau, das ist völlig unklar, ja.
Ich hatte könnte Postmodern sein.
Genau.
Ja. Ne? Ist es auch nicht.
Ja.
Das ist wirklich ein Problem.
Genau.
Und man, auch die beiden Helden, halt Mike und Mohammed, die halt dann sich da anschleichen und dann diesen ganzen Planetat umsetzen. Wenn man den Film zum ersten Mal sieht, das ist ziemlich die erste Szene, man weiß auch gar nicht, sind das beiden die Guten oder sind das die Bösen? Entführen die jetzt den Guten oder entführen die den Bösen oder befreien die jemanden oder was ist da eigentlich die Motivation? Die machen einfach. Später wird dann klar, ja, aber das ist schon, da wird man schon
irgendwie klar, wer die Guten und die Bösen sind. Später.
Ja, einiges ist es in den ganzen Film nicht so wirklich klar, aber die Rocker sind auf jeden Fall böse.
Oder wichtig.
Genau.
Was ich interessant fand, ich hatte wirklich, also als mir ging ja durch den Kopf Rollenspiel dabei halt, und es kam mir wirklich so vor, dass das tatsächlich ein Rollenspiel ist, weil wir haben einen Spielleiter ohne Vorbereitung, der ein paar Kampfregeln hat und eine flüchtige Idee für einen mystischen Hintergrund, also er weiß, wir spielen irgendwas mit Atlantis, und eine flüchtige Idee aus den letzten Blockbustern, die er gesehen hat, die er total cool fand. Also Mad Max fand er gut,
ja,
Jones fand er gut,
ja.
Escape from New York fand er gut, Zombie im Glockenseil, toller Film. So, dann sagt er, das spielen wir jetzt. Und sagt zu allen Spielern, wählt euch mal euren Lieblingscharakter aus. Dann sagt einer, boah, ich wäre total gern so ein Söldner und so ein cooler Schwarzer.
Ich wäre gern
Indiana Jones in weiblich.
Genau.
Ja. Ne? Und dann sagt er, dann spielen wir das jetzt. So,
ja,
und dann macht er ein paar Szenen, in denen halt ihre tollen Sachen passieren. Ne? Dann kommt halt die Frau dazu, die dann die Indiana Jones sich halt auftaucht. Und dann spielen sie und sagen, okay, ne, Atlantis taucht auf, was passiert, ihr lauft rum halt. Und immer wenn Genre zu langweilig ist, wird ein neues cooles Genre ausgesucht.
Die Überblendung sozusagen kommt dann immer sehr schnell. Genau, ja.
Und dann passiert das und hat nicht die Kontrolle genau darüber, dass die Leute auch das Ganze überleben.
Ja.
Ne, weil die sterben halt unglaublich häufig. Und immer wenn einer stirbt, zieht er gleichzeitig einen neuen Charakterbogen raus mit einem neuen, ziemlich einfachen neuen Charakter. Du nimmst den Doktor, du kriegst einen neuen Söldner, der deutsche Klaus. Ne?
Ja, der Überläufer, Klaus. Genau. Ja.
Und zwischendurch hören dann Spieler auf, die dann drei Stunden später, dann bei drei Sitzungen später wieder auftauchen. Und währenddessen wird zufälliger Soundtrack gespielt. Alles ist vom Timing her unglaublich.
Ja,
das stimmt.
Es gibt wirre Schnitte, Leute
auch, wo sie nicht auftauchen können.
Anschlussfehler, wirre Logik, fehlende Logik wird da einfach in Kauf genommen, um die Handlung voranzutreiben. Also es sind so Sachen wie, weiß ich nicht, Mike und Mohammed schwimmen irgendwie an Land, dann reden sie, cut, sie sind auf dem Boot.
Ja.
Ja, und dann, oder am Ende halt, sie flüchten von Atlantis mit dem Hubschrauber und plötzlich ist die Archäologin in dem Hubschrauber nicht mehr geschminkt, nicht mehr Gehirn gewaschen. Eben war sie noch im Tempel und hat irgendwelche Steintafeln abgelesen. So, völlig aus dem Nichts. Also es wird einfach in Kauf genommen, um halt die Handlung entweder voranzutreiben oder irgendwie einen Spieler wieder auftauchen zu lassen oder zu einem Ende zu kommen. Auch eine Sache, die ich aus eigener Erfahrung
kenne. Aus Rollenspiel.
Natürlich.
Ja. Wobei ich sagen muss, um auch nochmal was Positives reinzubringen, Maya-Okkultisten-Rocker sind als Gegner jetzt nicht so schlecht. Außerdem wird schön gezeigt, der Oberboss ist der gefährlichste Typ, denn er hat erstmal eine Maske und gleichzeitig hat er auch die dickste Knarre gehabt von allen. Das ist eben hier eindeutig, okay, das ist unsere Bedrohung. Das Hauptproblem ist nur, der wird eben, also wir wissen gar nichts über den. Das ist eben das Hauptproblem. Das ist im Rollenspiel eben auch so. Wenn du da den Hauptgegner etablierst, der dann plötzlich auftaucht, dann hat man keinerlei Beziehung zu dem.
Es kann doch nicht sein, dass ein schweigender Hauptgegner schon sehr gruselig aussieht. Aber er ist wirklich, also er ist eine Gefahr, weil er Leute umbringt.
Ja, das auf jeden Fall. Also da wird, wenn man eins mitkriegt, dann das. Also er taucht im Grunde mit seiner Gang in dem Moment auf, wo Atlantis auftaucht. Erwacht er vielleicht, keine Ahnung, wie man sich das irgendwie herleiten will und fängt halt an, Leute zu morden. und die Crew dazu jagen. Ja, das ist aber irgendwie... Man, ja, gut, nachher wird dann ja die Forscherin entführt, um die Steintafeln zu übersetzen, um damit irgendwie hinzukriegen, dass Atlantis oben bleibt oder die Atlantaner erwachen, weil die... Also, da ist viel Interpretationsspielraum, wie man das Ganze auffasst. Aber das tut dem Ganzen aber irgendwie auch keinen Abbruch, also meiner Meinung nach, weil es ist halt, es passiert halt immer was. Also im Film ist auf jeden Fall, man hat extrem viele Locations. Man hat die Bohrinsel, man hat irgendwie die Villa, man hat die Stadt, die zerstörte, man hat einen Dschungel, man hat das Atom-U-Boot.
Das waren mal drei Filme
bestimmt. Ja, ja, man hat den Tempel, der so ein bisschen Dungeon-artig ist, in dem man auch ganz nette Laser- und Ventilatorfallen hat. Ja. In die sich da irgendwie durchkämpfen. Und eigentlich passiert immer was. So. Also an Kreativität mangelt es nicht.
Es ist eben nur tragisch, dass Schnitte völlig schrecklich sind. Also das ist so darfst du als Spieler dann nie einen Schnitt machen. Ich habe hier die Rettungsszene aufgeschrieben, wo irgendwie um Hilfe geschrien wird, dann wird eine Signalpistole abgefeuert und dann kommt sofort der Schnitt. Hier, Leute, ist Kaffee. Ende.
Wir haben noch keine Zeit.
Wobei der Film auch nicht so lange ist, Gott sei Dank.
Naja, vielleicht fehlt auch einiges.
Das kann auch sein.
Dass da Sachen, die ja wirklich eine Rolle spielen, rausgeschnitten
werden. Warten auf den Director's
Cut. Genau, der Director's Cut, ja. Wobei ein Punkt fand ich noch nicht schlecht an dem Ganzen. Und zwar war, du hast es ja gerade die Menge der Schauplätze erwähnt, Frank, dass wirklich jeder Schauplatz so ein bisschen eine andere Synthesizer-Musik hat.
Ja, die Mucke ist auch echt cool. Das ist so richtig
schlüssig. Das Intro ist mega geil.
Die schmissige Disco.
Oliver 80er. Onions am Anfang ist top. Ja. Das ist ein super...
Wer Oliver Onions nicht kennt, das sind diejenigen, die halt auch für die Bud Spencer Tarantino-Filme irgendwie die Musik gemacht haben. Oder auch für Einer gegen das Imperium, ein großartiger Film,
ebenfalls
über den wir uns auch mal
unterhalten müssen. Ebenfalls auf der Liste, ja.
Ja, also die Mucke ist echt ganz cool.
Ja. Ja.
Was ich auch gut fand, um auch mal irgendwie was Positives rauszuziehen, ich fand die ganze Szene mit dem Helikopter und dem Bus, das waren ganz gute Stunts, wie der Helikopter darüber flog, die Leute abgesprungen sind, es gekämpft wurde und alles ein bisschen gefährlich. Das war an sich ganz spannend, als Einzelszene betrachtet. Und auch viele andere Szenen. Wie gesagt, das sind immer so Versatzstücke, die echt ganz cool waren. Wie gesagt, auch das Dorf oder die Stadt zerstörte. Das war von der Szenerie her sehr gut gemacht. Das Atom-U-Boot, das da irgendwo gestrandet war, fand ich eigentlich auch ganz schön. Allein nur so vom Sehen.
Aber ja, zum Rollenspiel. Hättet ihr Lust gehabt, dieses Szenario zu spielen?
Nee, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn jeder irgendwie so seine Erwartungen mit reinbringt und dann auf Gedeih und Verderb irgendwie versucht jetzt, nee, das sind jetzt aber diese Maya-Rocker, die gehören jetzt dazu. Ich will aber das Atom-U-Boot und da muss noch Atlantis drin vorkommen. Und dann ist es einfach, es ist so, als ob zu viele Fate-Punkte reingeschmissen wurden sozusagen, um das ganze Ding aufzublasen. Das ist leider sehr schwierig. Ich glaube, wenn du das entkernst auf, es gibt eine Maya, warum guckst du so Komischkeit?
Kern, ist sehr schön,
ja. Wenn man wirklich sagen würde, es gibt eine Okkultisten-Rocker-Gruppe, die das alte Atlantis auferstehen lassen möchte, weil sie sich als Ahnen irgendwie sehen, an der Küste von Florida oder so. Ja, dann ist es eine ziemlich bescheuerte Idee, aber wenn ich nur das hätte, dann wäre das vielleicht sogar ein Szenario, was man spielen könnte.
Okay, wunderbar. Wir versuchen jetzt mal aus dem in sehr kurzer Zeit ein kurzes Abenteuer zu machen. Atlantis erscheint, nachdem ein U-Boot entdeckt wird, an dem zufälligerweise auch Tafeln kleben halt. Ne? Atlantis erscheint halt, ne? Viele Menschen sterben. Die Gruppe der Abenteurer überlebt das Ganze, wird angeschwemmt an der ehemaligen Zivilisation, in der inzwischen Gehirn gewaschen, gewalttätige Wesen, Menschen sind, die von den Atlantern gesteuert werden.
Genau, weil die Insel aufgetaucht ist, ist halt auf einmal irgendwie ein Gerät, ein mythisches, was auch immer, irgendwie aktiviert worden, das anscheinend die Kontrolle über einige der Bewohner des Festlandes übernimmt, die dann durchdrehen. Also diese Gehirnwäsche und so, wir ziehen uns jetzt mal alle so Mad Max-mäßig an und setzen uns auf Motorräder und schlachten alle ab, die nicht Gehirn gewaschen wurden.
So weit, so
konsistent.
Und es besteht die Gefahr, dass sozusagen auch einer aus der Gruppe übernommen werden kann von diesen Strahlen, wie die Wissenschaftlerin zum Beispiel.
Wobei einer von den Leuten tatsächlich auch noch ein Verräter war, weil er ja ein Tattoo von den Atlantern hat.
Mein Gott, du hast recht.
Da wird es halt auch...
Egal, aber jedenfalls, die Atlanter können auch tatsächlich die Gruppe übernehmen. Ja, eigentlich auch ein sehr schönes Trupp. Und jetzt wissen die Leute, und das ist das Problem dabei, man kann es irgendwie auch wieder beenden. Also es ist jetzt bis jetzt, im Film ist es, wir wehren uns unsere Haut, aber in der Geschichte, in dem Film ist es ja so, dass am Schluss ja das Ganze auch wieder zerstört wird. Also jetzt müsste quasi das Wissen kommen halt, dass die Gruppe sagt, okay, da ist irgendetwas, wenn wir das jetzt kaputt machen, ist die Erde wieder gerettet.
Ja, das ist übrigens auch noch eine gute Szene eigentlich, die auch im Rollenspiel ganz gut funktioniert, wenn die eine Barrikade bauen müssen, um sich zu verteidigen gegen die Rocker. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man so einen Punkt verteidigen muss. Das ist auch nicht schlecht, ja.
Ja, auch dann schön irgendwie, es gibt auch sogar irgendwie so eine scheinheilige Begründung, warum es da so viele Waffen gibt. Dann meint dann, ich glaube, Mike meint dann irgendwie, ja, hier auf der Insel hat man häufig Ärger. das ist halt die Erklärung dafür, dass man überall irgendwie Schusswaffen findet.
Ja. In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne noch ein Zitat loswerden, und zwar ebenfalls diese Belagerungsszene, und dann geht jemand raus und du kannst doch nicht rausgehen, ne, die erschießen dich. Nein, das sind Menschen, die werden auf Argumente hören.
Genau.
Und natürlich wird er erschossen.
Ja.
Das ist ziemlich gut, ja.
Aber insofern haben wir jetzt doch eine runde
das Geschichte wäre gemacht. Eine ja. runde Geschichte.
Warum ist es so, dass der Film so unglaublich konfus?
Weil es 3 Filme sind, glaube ich.
Ja, und weil halt auch, glaube ich, einige Sachen einfach geschnitten worden sind, die gewesen wären. Ja. Bestimmte Sachen zu erklären.
Aber die wollten den eben ins Kino bringen und die 80 Minuten waren.
Ja, genau, war die Grenze vielleicht, weiß ich nicht. Was ich aber gut fand und man auch für ein konkretes Rollenspiel einsetzen kann, ist, dass halt die Charaktere, die immer alle irgendwie auftauchen und da zusammenarbeiten, die referenzieren ständig irgendwie Dinge aus der Vergangenheit. Das war sehr bemerkenswert. Das
stimmt.
So zum Beispiel irgendwie wird dann so gesagt, hier, hey, Mike, das ist wie damals, als wir aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Oder dann gibt's diese Geschichte mit Mohammed, der früher Washington hieß und dann zum Islam konvertiert ist. Eine Sache, die heute nie wieder passieren wird. Also so dieses Szenario, dass der Actionheld ja irgendwann in der Vergangenheit zum Islam konvertiert ist, wäre heute, glaube ich, nicht denkbar. Vielleicht in ein paar Jahren wieder, aber im Moment ist das, glaube ich.
Ja.
Und deswegen heißt er jetzt halt, hat den Namen Mohammed angenommen, aber sein Kumpel Mike nennt ihn halt immer noch ständig Washington. Da gibt's dann so Dialoge, so wie geht's dir, Wash? Und dann sagt er, keine Ahnung, mein Name ist Mohammed. Aber irgendwie ist da anscheinend in der Vergangenheit was passiert,
genau.
Was nicht wirklich genau erklärt wird. Ja gut, er ist irgendwann konvertiert, aber anscheinend scheint Mike dann nicht mit einem verstanden zu sein oder das nicht so wirklich zu akzeptieren.
Ja.
Auf jeden Fall gibt's da so ein bisschen Spannung zwischen den beiden.
Aber ist das nicht das klassische, ich baue mir einen Charakter mit einer total guten Hintergrundstory, der aber niemals benutzt
wird. Ich erzähle sie niemandem. Ich habe die auf 3 Seiten ausgearbeitet und erzähle niemandem.
Das weiß ich nicht. Es kann auch genauso gut sein, dass es einfach aus dem Moment entsteht. Also, dass halt einfach improvisiert einfach eine Geschichte ausgeheckt wird. So, der eine sagt, hey, das ist so wie damals in einem Gefängnis. Und der andere Spieler geht einfach drauf ein, obwohl es gar keine Backstory
ja,
gibt. Okay. Und einfach für sich selber dann, ich habe mit dem anderen Charakter diese Backstory, dass wir halt irgendwie mal zusammen im Gefängnis waren, ausgebrochen sind.
Ist im Grunde wie One Last Job immer diese Rückblicke
genau
zum Beispiel.
Genau da, ne? Ist es ja genauso.
Ja. Ja. Wobei, ich mag auch diese Idee mit, dass der Mike immer Mohammed Washington nennt. Das ist eben auch klassisches Rollenspiel, wenn immer der Name von dem Charakter, mit dem man spielt, eigentlich völlig unbekannt ist. Wie hieß du nochmal? Verdammt. Du heißt ja gar nicht Washington, das war ja der andere, den wir getroffen haben.
Ja, oder den Namen des Spielers sagt.
Ja, genau.
Den Namen des
Charakters
oder so, oder auch, weil man noch nicht so lange spielt und halt auch, dann müssen wir den Namen merken, ist ja auch immer so eine Sache. Insofern ist das eigentlich auch eine interessante Idee, um damit umzugehen,
das
mit der
stimmt,
Problematik in der Runde.
Ja.
Und das halt ins Spiel zu verpacken.
Na gut, also ich sehe ebenfalls, dass du auch noch bei den Zitaten den Spinatdialog aufgeführt hast, aber das ist ein Geheimnis, das wir nicht mehr klären können. Und ich glaube, da wir jetzt schon circa 30 Minuten uns mit Atlantis Inferno beschäftigt haben, ist es Zeit, dieses Thema abzuschließen und uns dem nächsten Film zu widmen.
Ich würde gerne zum Abschluss noch ein Zitat bringen. Sie sind dann halt im Dschungel unterwegs. Und, nach der Rettung dann von einem der Forscher meint dann halt einer, wenn ihr mich fragt, dann drehen wir uns im Kreis und dann kommt als Antwort, das spricht gegen Kreise. Ja, und bevor wir uns jetzt hier im Kreis bewegen, werden wir wahrscheinlich dann auf den nächsten Film eingehen.
Macht der
also
Film.
Ich ganz kurz nur dazu, ich finde, den sollte man mal gesehen haben.
Einmal.
Ich finde, man sollte den Film nicht gesehen haben. Er ist das Trashigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Schläferz der Unterkategorie. Mit schmerzerfüllten Dialogen und aber das ist meine persönliche Meinung. Mein Magen nicht.
Wenn das das Schlimmste ist, was du bisher gesehen hast, dann würde ich gerne noch mal ein paar Filme vorschlagen.
Ich freue mich.
Ja, also ich glaube auch.
Ich möchte noch mal sagen, dass ich mal 2 Filme genommen habe, die so grauenhaft waren. Neidisch war beim letzten Podcast zu hören, dass jetzt 2 gute, ich habe 2 Klassiker genommen und ich habe ein klein bisschen geweint an der Stelle. Ne? Das ist so ungerecht. Egal, das aber die Macht der 5, komm.
Ja. Gut, die Macht der 5. Ein Film ebenfalls aus den 80ern. Ja, Frank, du hast die Macht der Fünf gesehen und
genau,
auch einen ganzen Stapel an Notizen mitgebracht.
Ja, gut. Also worum geht's bei der Macht der Fünf oder Force Five? Es gibt eine Insel, die autonom geführt wird von einem gewissen Reverend Ree, einen Sektenführer, der dort über eine große Gruppe junger Leute halt herrscht. Darunter halt auch die Tochter eines Senators. Und dieser Senator, der macht sich halt Sorgen um seine Tochter und engagiert eine Eliteeinheit aus 5 Experten, den Force Five.
Das können die,
Genau, ich muss mich korrigieren. Er beauftragt einen Mann, der ein Team zusammenstellt aus 5 Experten, um halt dann diese Tochter zu retten und aus den Fängen der Sekte zu befreien.
Das Zitat ist, wie viele Männer brauchst du? Und die Antwort, 5 von meinem Spezialteam.
Genau.
Und dann geht's los.
Und dann geht's halt los. Und dann machen die sich halt auf und versuchen halt da dieses Sektenlager dort auf der Insel zu infiltrieren und herauszufinden, was da Sache ist und die Tochter zu befreien und halt auch herauszufinden, ist das überhaupt da gefährlich oder nicht? Genau. Was geschieht da? Weil das weiß man halt nicht so genau. Nach außen hin macht das Ganze halt eine ganz nette Kommunen-Hippie-mäßigen Eindruck, genau, das Ganze. Aber hinter den Kulissen gehen natürlich ganz andere Dinge vor. Was auch direkt am Anfang gezeigt wird, der Reverend ist halt kein komplett netter Mensch. Der lässt auch mal Leute über die Klippe springen.
Genau, erzähl noch mal ein bisschen was über die Sekte. Die haben ja ein Symbol, was sie vereint, und sie kommen wie so eine Hippie-Sekte rüber.
Ja, sie haben ja immer diesen Stier als Symbol. Ich meine auch als Logo.
So ein Stierkopf.
Also ein Stierkopf, ja. auf ihren Roben, meine ich, haben sie diesen Stierkopf. Und dieser Stier, den gibt es auch wirklich. Der lebt nämlich im Keller der großen Villa des Sektenführers Reverend
Ree. Was ein großes Geheimnis ist.
Das weiß keiner, aber der Zuschauer weiß es. Also wir spoilern an der Stelle eigentlich nicht, weil das ist eine der ersten Szenen.
Man sieht es auch nicht. Der Stier
nicht.
Ist die Überraschung.
Das ist die große. Ja, jetzt haben wir die Überraschung verloren.
Oh, halt naja, wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir spoilern. Also genau. das muss man jetzt hier abkürzen.
Der große Plan der Sektenführers Ree ist es eigentlich, dass er halt wohlhabende, reiche Gören, nenne ich es einfach mal, in seine Sekte lockt und die davon überzeugt, dass sie ihr Erbe an die Sekte überschreiben und er dann halt reich ist. Und die ganze Insel ist auch ziemlich autonom. Es wird auch gesagt, dass sie auch ohne Regierung ist irgendwie und völlig unabhängig von jeglicher Gesetzgebung. Und
klassischerweise können ja auch die Leute in der Sekte aufsteigen, schlussendlich in, weißt du noch, wie das Haus hieß, nehmen sie dann schlussendlich dann die höchsten Weinen bekommen und dann auf mysteriöse Weise verschwinden.
Der Hochtempel, irgendwie so ähnlich hieß das, meine ich. Also der Senator fragt sich, was ist denn das für ein Gebäude da? Und dann, das ist der Hohe Tempel, irgendwie sowas. Da darf aber niemand rein.
Also der sinistre Plan halt, genau. Ne, die nicht nur immer anzulocken, sondern die auch tatsächlich am Schluss zu töten.
Genau.
Also der Reverend ist kein Netter.
Ja, nachdem halt das Erbe übertragen ist, kann man die ja dann auch aus dem Weg räumen. Dann, wenn das Ziel erreicht wurde, dann ist es ja egal. Dann muss nur noch derjenige, der halt was vererbt, sterben. Das passiert dann schon gut von allein. Der Plan ist gar nicht so blöd.
Vielleicht können wir noch mal kurz erwähnen, wer der Reverend ist. Also das ist wahrscheinlich eine der Figuren, die man vielleicht am ehesten kennt, den Schauspieler. Kai, du kanntest ihn aus.
Kentucky Fried. Bong Soo-han,
ja.
Ein Hokkaido. Das war ein Kürbis, glaube ich.
Eine Insel, ja.
Und gleichzeitig, ein Meister seines Fachs, der Martial Arts. Man kennt ihn halt aus Kentucky Fried Movie, wo er 4 Jahre vorher exakt die gleiche Rolle Showrunner gespielt hat. Aber das war eine Parodie damals auf Enter the Dragon. Und wie gesagt, 4 Jahre später spielt er die exakte Rolle noch einmal in Ernst. Das Timing ist so unglaublich von diesem Film. Erst von 1981. Erscheint 4 Jahre nach seiner eigenen Parodie. Und 3 Jahre vor dem A-Team, dass er quasi vorhernimmt.
Das ist der Prototyp für eine A-Team-Folge. Also dieses Team von Spezialisten und Experten versucht dann halt irgendwie diese Insel zu infiltrieren und das wirkt dann doch sehr A-Team-artig, wie das Ganze dann abläuft. Das stimmt.
Der Film ist auch wesentlich stringenter als Atlantis Inferno. Dem kann man auch gut folgen. Und die deutsche Synchronisation ist natürlich hervorragend, weil man noch ein paar alte bekannte Stimmen und so hört. Das ist ganz schön. Okay, was können wir zum Rollenspiel daraus gewinnen? Ich würde einfach mal anfangen. Also für mich ist das Beste an dem Film der Einstieg. Und zwar sagt ja unser Hauptcharakter, er braucht seine Spezialisten. Und jeder der Spezialisten macht was anderes. Der erste verkauft Ponchos. Der zweite hat gerade eine Motorradverfolgungsjagd. Der dritte ist in einem Billardturnier, wo er zu einer Kneipenschlägerei kommt. Beim vierten... Das ist irgendwie ein bisschen schräg, das ist irgendwie ein Stalker, der in einem Haus ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, da wird dann die Frau irgendwie rekrutiert oder so.
Nee, die Frau ist ja Jim, unser Freund, ja. Bricht bei ihr ein.
Ja, als genau, er ist
der. Er bricht bei Laurie, genau. Der einzigen Frau des Teams, bricht er halt ein und dann wird er vermobbt irgendwie von ihr.
Ja, das ist
und aber dann stellt sich halt heraus, dass das von beiden irgendwie nur so gespielt ist. Und das ist ganz,
ja.
Wenn man darüber nachdenkt, sehr weird. Er bricht ein und sie fängt an zu verkloppen, dann rangeln die und danach ist dann halt irgendwie alles irgendwie.
Ich meine, aber es ist schon perfekt. Also wir haben da eine Gruppe von 5 Kämpfern, also der Klasse. Der erste ist der smarte Kickboxer mit indianisch-mexikanischen Wurzeln.
Stimmt.
Ja, der zweite ist das afroamerikanische Kraftpaket mit der Kraft von 10 Männern.
Stimmt.
Das hast du, glaube ich, so erwähnt. Ezekiel, ne? Der Billardspieler. Der
Schnurrbart.
Ich habe ihn
als Schnurrbart bezeichnet.
Ist der berserkerne Spieler, im Prinzip der Wikinger der Gruppe.
Ja. Übrigens, Ezekiel, ein guter Name. Ich würde meinen Sohn so nennen, sagt irgendwann Reverend Ray wenn ich einen Sohn hätte.
Die gute Laurie ist die elegante und schlaue aus der Gruppe.
Genau. Und dann also
Face, genau. Wenn man jetzt das A-Team wieder nimmt.
Und dann gibt es ganz kurz noch in der letzten Szene, wo wir sozusagen die Feuerprobe haben, wo die ganzen Leute jemanden aus dem Gefängnis in Ecuador befreien
müssen. Den letzten des Teams, den Piloten Miller.
Wer sich daran erinnert, dass man einen Piloten aus einem Gefängnis befreit, auch eine gewisse Ähnlichkeit mit einer später erfolgreichen Actionserie.
Ja, genau. Ja, und wer mitgezählt hat, wenn man jetzt Jim mitzählt, dann sind es halt am Ende eigentlich 6 das Team. Er braucht zwar 5 Leute, aber er kommt ja auch mit. Also sind es eigentlich die 4-6, aber das klingt vielleicht nicht so gut.
Also ich fand es sehr, sehr schön. Also der Aufbau, dass jeder der Charaktere unterschiedlich ist.
Jeder hat so seine Szene.
Man hat eine eigene Szene, in der er sein Special zeigt.
Genau.
Großartig. Und dann noch tatsächlich, dass 5 von denen genutzt werden, um den letzten zu befreien. Perfekt für ein Rollenspiel, muss ich sagen. Mhm. Also alle zeigen, was sie können.
Jeder hat sein Spotlight.
Und man hat erstmal so eine kleine Intro-Sequenz halt, wo man noch ein bisschen nochmal die Kampfregeln durchgehen kann. Halt, ne?
Ja.
Bei einer kleinen Befreiung, mit einem kleinen Action-Teil. Wunderbar gemacht.
Das muss ich auch sagen, das fand ich auch ziemlich gut. Da kann man dann eben auch sehen, wie die einzelnen Leute eben auch in unterschiedlichen Settings, ne? Also es ist einfach ein Marktplatz und eine Motorradverfolgungsjagd und so.
Kneipe,
das ist ganz schön. Ja. Genau, das ist super. Ja.
Zum Gefängnis würde ich auch gerne, ich mag ja so Pläne. Ja, auch wieder hier haben wir einen hervorragenden Plan, wie man halt hier vorgeht. Erstmal werden die Wächter vermobbt, also heimlich und Uniform geklaut. Dann gehen die halt als Fake-Wächter ins Gefängnis, werden dann aber erkannt, verprügeln drinnen weitere Wachen und die Insassen des Gefängnisses feiern sie dabei, super. Im Trakt für die Geisteskranken, das steht auch irgendwo auf dem Schild, also Insane oder Maniacs, ich weiß es nicht mehr, da lässt Jim dann einfach mal alle frei, damit die Wachen dann beschäftigt sind mit den ganzen Geisteskranken, die plötzlich durch das Gefängnis ran. Dann schnappt sich ein Feuerwehrschlauch und hält damit die Wachen auf und am Ende wird noch ein Feuer gelegt im Gefängnis. Und das Schöne ist, dann erreichen sie endlich die Zelle von Miller, also den Piloten, den sie befreien wollten. Und der lebt dort in Saus und Braus. Ja, der hat da einen Sofa in seiner Zelle, er hat TV, er macht da irgendwie mit der Tochter des Kommandanten des Gefängnisses rum. Ja, der ist so voll der Pimp irgendwie in dem Gefängnis. Ja, und dann befreien sie sich halt aus dem Gefängnis raus, indem die Tochter als Geisel nehmen und dann sich dann aus dem Gefängnis entfernen können. Also auch wieder ein Plan wie aus einem Rollenspiel. Also auch in der Umsetzung und also ganz großartig. Da habe ich auch sehr viel Freude dran gehabt.
Und wir lernen auch, dass wahnsinnige, verdammt gute Kämpfer sind. Also die nehmen das ganze Gefängnis auseinander währenddessen.
Und auch Miller, also der Pilot, hat da direkt wieder so ein bisschen so diesen, obwohl er halt erst am Ende auftaucht, hat er halt auch irgendwie so seine Eigenart oder seine Besonderheit. Er ist halt irgendwie so der, er ist halt lässig. Ja? Der Pimp, er hat das alles im Griff. Er hätte gar nicht befreit werden müssen, wenn sie ihn nicht gebraucht hätten.
Ja. Naja, dann haben wir natürlich, das ist alles so das Vorgeplänkel, aber das dauert, glaube ich, irgendwie 30 Minuten bis 40 Minuten. Das dauert sehr, sehr lange, bis alle irgendwie...
So ein Drittel des Films ist, glaube ich, wenn wir alle zusammen haben.
Und dann schauen wir uns dann diese Insel an, die ich als Schauplatz eigentlich ziemlich gut finde. Also eine Insel, wo ein Kult drauf ist, das ist ein Top-Schauplatz, da gibt's noch einen Tempel und so, das ist ziemlich gut.
Also eine Villa auch wieder.
Genau, du musst erst überlegen, wie komme ich da überhaupt hin, wie können wir da empfangen werden, wir können nicht irgendwie mit dem Boot drauf fahren. Das heißt also, man muss einen Senator haben, der ein Alkoholproblem hat und dann gleichzeitig irgendwie dann offiziell irgendwie ein bisschen mit kann. Und dann muss man aber, da eben nur wenige Leute auf dieser Insel zugelassen werden, müssen die anderen einen Helikopterunfall vortäuschen, damit die irgendwie auf der Insel bleiben dürfen.
Also einige der Teammitglieder geben sich halt als Assistenten aus. Also Laurie und Jim, meine ich, sind halt Assistent des Senators, der halt diese Insel besucht unter irgendwelchen obskuren Gründen. Und die anderen des Teams sind halt im Grunde ja der Pilot und Techniker oder Begleitträger, wie auch immer. Und die müssen dann halt auf der Insel bleiben, weil sie halt vortäuschen, dass der Hubschrauber einen Defekt hat und deswegen die Insel nicht verlassen werden kann.
Tendenziell übrigens ein guter Plan. Einer der Schwachpunkte, den man im Rollenspiel hat, ist, dass dann die Leute um den Senator, um das Investigative übernehmen können, ja, dass die Leute am Hubschrauber aber leider erstmal warten müssen.
Das stimmt, ja. Ja. Die Gruppe trennt sich. Ja.
Da an der Stelle trennt sich die Gruppe zum ersten Mal, später trennen sie sich dann sogar noch weiter. Aber ja, genau, der Sektenführer sagt dann halt, ja gut, der Hubschrauber ist kaputt, ja, dann lasse ich jetzt ein paar von meinen Wachen, die übrigens alle immer Karateanzüge anhaben.
Das stimmt,
dann, ja. Ja, lass ich dann, also die kann man gut erkennen. Es gibt normal die normalen Sektenmitglieder und dann gibt's halt die Wachen und die Wachen haben halt so diese Karateanzüge an. Und da lässt er halt dann ein paar von da bei dem Hubschrauber, damit er halt auch, damit die auch überwachen, dass sie da keinen Blödsinn machen und mal schön den Hubschrauber reparieren und dann abhauen.
So gesehen, sehr schön. Der Bösewicht ist intelligent.
Der ist nicht doof, ja, genau. Der sagt ja auch nicht, ich lasse euch mal hier einfach machen, sondern er nimmt sich 10 seiner Leute und sagt, ihr passt hier auf.
Genau. Ich habe auch aufgeschrieben, dass es wird ja viel gekämpft, kann man sagen, in dem Film. Und es ist dann tatsächlich so, dass meiner Meinung nach viele Gegner da sind, damit die Spielercharaktere gut aussehen im Kampf. Wenn jemand irgendwo runterfallen könnte, dann fällt er auch irgendwo runter. Also das gehört mit dazu. Bis auf den Boss. Der ist dann eine harte Nuss. Da muss man dann ein bisschen mehr investieren.
Ja, ansonsten fallen die ja irgendwie wie die Fliegen.
Genau.
Ne? Dann gibt es hier einen Roundhouse-Kick oder da wird einer von einem Balkon geworfen und so.
Genau.
Und ja, so diese üblichen Action-Szenen und die Minions, die halt da an der Stelle halt einfach über die Klippe gehen. Natürlich gibt es halt vorher auch noch so Ermittlungen und versuchen irgendwie heimlich sich anzuschauen, okay, was geht hier vor? Jim schleicht sich irgendwie durch die Villa und findet ein ominöses weißes Pulver, macht den beliebten Geschmackstest und dann findet er halt auch ganz viele Waffen in so einem Lager und dann ist auch so dann direkt sein Kommentar, ja, das die sind für Terroristen, ganz klarer Fall. Ja, also
ist eine friedliebende Sekte, was wollen die damit?
Genau, da wird's ja schon verdächtig. Die Tochter des Senators, deswegen meine ich hier, sie ist auch schon ziemlich gehirngewaschen, das merkt man halt auch, die ist schon völlig hin und weg von dem Ganzen und auch kurz davor, ihr Erbe zu überschreiben. Also die Zeit drängt auch, ja, das stellt sich halt auch heraus.
Auch da sehr schön, muss man sagen. Eigentlich ein Kampfszenario, aber mit einem schweren Investigationsanteil tatsächlich da drin. Halt. Der ist jetzt nicht wirklich kompliziert, aber man hat immer wirklich die Möglichkeit, noch so eine soziale Kompetenz einzusetzen. Ja. Finde ich also interessant, weil es ist eben dann nicht nur Figürchen schieben, sag ich jetzt mal, sondern auch Rollenspiel.
Und du bist ja auf einer Insel, wo du sozusagen auch abgeschlossen bist von jeglichem Nachschub. Also du hast sozusagen ein Problem, du musst mit dem auskommen, was du hast.
Ja.
Und gleichzeitig kannst du dich alle besiegen.
Das heißt, nicht nur, weil Unschuldige da
genau, haben, richtig.
Die aber gleichzeitig ja gehirngewaschen sein könnten.
Nee, die greifen dich an, weil die eben natürlich auch gehirngewaschen sind, theoretisch gesehen. Ne? Aber du kannst natürlich nicht, die sind ja Unschuldige, also kannst du ja nicht alle erschießen. Genau.
Moralisches Dilemma.
Genau,
ja, immer gut.
Ja. Ne? Das ist also nicht schlecht, ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch dieses große Geheimnis, dass dieser Kult ein Stierkult ist, der unliebsame Leute oder Leute, die eben sehr weit aufgestiegen sind innerhalb der Sekte, dann in die Eingeweide des Tempels geworfen werden, um von einem Stier zermalmt zu werden.
Genau, da gibt es im Keller des Hauptquartiers gibt es ein Labyrinth, im Grunde ein Labyrinth aus Gängen, in dem dieser Stier halt irgendwie die ganze Zeit seine Runden dreht. Die Opfer werden dann halt einfach in dieses Labyrinth hineingeworfen, die Tür wird zugemacht und dann sind die halt da drinnen und der Stier erledigt das Problem dann so ungefähr. Man rennt halt da drinnen rum auf der Flucht vor dem Stier und das passiert dann halt auch Jim am Ende im Finale. Er wird dort eingesperrt von dem Reverend und der Stier ist hinter ihm her. Ja, wie hat er das Ganze dann gelöst? Ich meine, da waren dann diese Benzinfässer, die Geschichte mit den Benzinfässern, den Wurfstern und der Lampe. Also er kippt die irgendwie um und dann rennt er weiter. Da muss er nochmal eine Runde drehen, weil es geht ja anscheinend auch irgendwie im Kreis, diese Gänge. Und dann muss er halt nochmal dahin und dann hat er halt diesen Wurfstern und wirft damit auf die Lampe und dadurch wird halt das Benzin, das Ausgekippte, entzündet. Und der Stier, ich glaube, sein Kommentar ist halt Barbecue.
Coolness ist einfach in den 80ern.
Es ist halt,
gesagt, ein cooler Spruch.
Es ist halt einfach, so One-Liner sind da halt auch immer ganz, also sind auch ein paar in diesem Film halt einfach, ne, dann ist halt Barbecue.
Aber dann zum, ganz normal im Vergleich zum Film vorher, wo der Mythizismus von Atlantis irgendwie drin ist, aber nicht wirklich einen Sinn hat, ist hier so ein bisschen dieses Kreta Minotaurus, Ding drin, was nicht wirklich.
Stimmt, es wird nicht ausgesprochen.
Ne, was halt nicht ausgesprochen wird, aber man irgendwas klickt in einem. Und es ist eigentlich sehr hübsch umgesetzt in der Jetztzeit.
Das stimmt, muss man sagen. Das stimmt. Ohne dass es halt ausgesprochen wird, auch du hast halt diesen Stier in dem Labyrinth. Das ist schon geil.
Ja. Und jetzt ganz symbolisch gesehen, ne, der Tod von dem Reverend. Ja, ne, er kommt nicht durch den Stier rum, aber wird aufgespießt, wenn ich mich irre, ne?
Ja, es ist eigentlich auch durch Zufall. Also es gibt dann diesen Martial Arts Kampf zwischen Jim und den Reverend und irgendwann wird er eigentlich im Grunde durch Zufall wird er getreten, stolpert nach hinten und wird von einer Spitzhacke aufgespießt. Einfach nur durch so ein dummes Versehen stirbt er halt.
Kann passieren.
Er ist halt, also es ist nicht so, dass er irgendwie.
Ja. Möchte ich an der Stelle widersprechen. Das ist ein Bossfight, ein ganz klassischer halt, ne? Der aber halt originell aufgelöst wird. Also anstelle, dass du jetzt sagst, genau, er hat den letzten Treffpunkt verloren, indem du ihn jetzt irgendwie die Halsschlagader durchgehst, ja. Ist es so, dass du als Spieler hat er dann eine ironische Spitze setzt, indem er halt ebenfalls wie seine ganzen Opfer aufgespießt wird. Finde ich eigentlich schön. Also hätte ich jetzt Chapeau gesagt.
Ich hatte mir noch zu dem Ding aufgeschrieben, dass wir an der Stelle irgendwie bei einer Stunde und 27 Minuten sind und ich irgendwie geguckt habe, ja, die haben jetzt aber nur noch 5 Minuten und 3 Minuten sind wahrscheinlich der Abspann. Wie schaffen wir es denn noch zum Ende zu bringen? Ja, das geht dann relativ schnell. Also sie sind dann ist so, ja Leute, ist aber auch der Spielabend ist jetzt auch gleich zu Ende. Wir müssen jetzt aber auch hier das noch.
Es ist zu wenig, um dass man beim
nächsten
Mal da weitermacht. Ja. Wir müssen jetzt zu einem Ende kommen. Ist auch sowas, das kennt man auch. Ja, es geht am Ende ein bisschen übereilt.
Ja.
Das stimmt.
Aber mit einem
Schlusspunkt. Das stimmt, ja.
Wobei der echte Schlusspunkt davon ist ja nur die Rede des Senators.
Ja.
Die danach kommt, weil man darf nicht vergessen, also da wurde gerade, also was denken die Sektenmitglieder? Ne? Die sehen jetzt, dass der Senator rauskommt und eine Rede hält. Übrigens, der Reverend ist tot und all die Leute rumrum sind auch tot. Ja. Die gehen relativ cool damit um, die Leute, muss man sagen. Ne?
Yes. Sind eigentlich relativ locker. Ja, aber ist vielleicht ja ein Way of Life, ja, könnte man sagen.
Ja, man gibt sich halt irgendwie den Gegebenheiten irgendwie hin. Ja. Eine andere Sache, die ich ganz schön fand, war halt irgendwie, die Vorstellungsszenen waren halt sehr gut, aber auch am Anfang das Briefing, du hattest es aber auch vorhin
noch. Stimmt, das ist noch sehr wichtig, das Hauptquartier.
Genau, das Hauptquartier, Jim und der Senator, die sich treffen, vielleicht möchtest du das erzählen.
Nee, es ist ein Campingwagen, es ist ein schöner Campingwagen aus den 80ern, wo sie sich treffen, es ist ein relativ ungewöhnlicher Ort, aber mobil.
Genau. Und in diesem Campingwagen kommt es halt dann auch zu diesem Briefing, wo der Senator irgendwie erklärt, was Sache ist, was mit seiner Tochter ist und so. Und dann wird im Fernseher, also so ein kleiner alter Röhrenfernseher, der da irgendwie in der Ecke von dem Campingwagen festgemacht ist, wird so ein Film gezeigt, der die Insel zeigt und den ganzen Kult erklärt und so. Der Film hat eh grundsätzlich aufgrund seines Alters keine besonders gute Qualität. Und dann wird halt auch nochmal irgendwie so ein alter Röhrenfernseher, so ein kleiner, aus dem Campingwagen abgefilmt, in dem dann halt die Insel gezeigt wird und der Reverend und dieser ganze Kult halt so, wie so ein Marketingfilm trifft, verdeckte Ermittlungen oder sowas. Man hat schon gemerkt, okay, das mit dem Budget ist ja halt manchmal doch ein Problem gewesen.
Wobei ich jetzt auch noch mag, ganz zuvor muss Jim noch kurz seine Fähigkeiten demonstrieren, wie bei Inspektor Clouseau. Das ist eine sehr interessante Sache. Das heißt also, er kämpft sozusagen einmal kurz vorher, bis er dann zu dem Campingwagen kommt. Also kurz einmal ein bisschen ausweichen und hier den einen oder anderen Kampf machen.
Ja.
Patrick deutet schon mit dem Finger auf sein Handgelenk. Das heißt, das Essen ist bereitet.
Ich habe schon überlegt, hier reinzurufen. Daniel, hör auch mit deinen Freunden.
Ja. Danke, Patrick. Ja. Ja. Aber gut, das ist noch ein Faktor, den ich ganz interessant fand. Und die Eröffnungsszene soll nicht unerwähnt bleiben, wo der Reverend über Liebe spricht und Liebe intoniert und die ganze Gemeinde auch Liebe intoniert. Währenddessen wird aber ein Attentäter zusammengeschlagen von dem Hauptkämpfer, der
so schöner Schnitt immer.
Liebe. Genau, Liebe, Schlag, Liebe, wieder ein Schlag.
Je länger wir darüber reden, muss ich sagen, das ist doch eindeutig der bessere der beiden Filme. Ach, ist, wirklich? Weil er sehr, sehr stringent ist. Er ist billig. Er ist sehr billig. Er hat eine Stringenz, er hat eine Ironie auf eine gewisse Art und Weise. Eine Sache, die Spieler sozusagen nicht mitbekommen, ist natürlich, dass auch noch deren Boss umgebracht wird. Also er hat einen sehr, sehr fähigen Bösewicht, der auch Möglichkeiten hat, zurückzuschlagen. Mhm. Das gefällt mir auch mal sehr, sehr gut bei solchen
der ist halt nicht dumm.
Themen. Ne? Also eigentlich ein sehr rundes, einfaches Szenario, hübsch umgesetzt, mit einfachen abziehbar als Figuren, aber zumindest originell für sich jede einzelne. Also für ein Rollenspielabenteuer.
Das hätte ich gerne gespielt.
Das ist ein gutes Rollenspielabenteuer.
Ja. Was man dann, aber wenn man das als Rollenspielabenteuer umsetzen möchte und was ich auch so als größten Kritikpunkt in dem Film sehe, ist halt, man hat halt diese Charaktere eingeführt mit einem tollen Einstiegsszenen und irgendwie macht das auch alles irgendwie Sinn. Jeder hat so sein Spezialgebiet, aber dann ist halt der Moment, wo dann halt die Gruppe getrennt wird und die Nasen, die halt an dem Helikopter sind, die tauchen auch erst wieder auf, wenn es halt zum Finale kommt. Dann kommen die erst zum Zug und dürfen dann nochmal ein paar von den Wächtern verkloppen. Ansonsten machen die eigentlich nichts. Wirklich eine vertane Chance. Da hätte der Film vielleicht noch irgendwie so 10, 15 Minuten gebrauchen können, damit da jeder nochmal irgendwie so seinen Moment auf der Insel hat. Weil das ist dann halt doch eher so dieses generische Martial Arts trifft Bud Spencer gekloppe und dann ist das aber auch erledigt.
Aber klassisches Problem beim investigativen Spiel, zu viele Spieler. Ich meine, warum laufen 5 Leute rum und fragen auf der kleinen Insel nach Sachen?
Und keiner
also müssen 2 sein, die es können. Passt schon, aber ist halt ein Problem vor so einem Spiel.
Ja, das ist richtig.
Genau.
Ja, kommen wir zum Fazit. Definitiv ist die Macht der 5 ein sinnvollerer Film. Also man könnte ihn wahrscheinlich auch eher als Film bezeichnen, während Atlantis Inferno eher eine Art Collage ist, mit verschiedensten Varianten.
Ein bisschen, ist das Wort Collage ein bisschen hochgetreten? Ein Mischmasch?
Ja gut, ist ein Potpourri.
Ja, aber es ist halt trotzdem, aber ich finde, er hat halt auch trotzdem irgendwo seine Perlen. Also er hat immer so Momente, die sind echt nicht schlecht. Da sind gute Ideen drin, da sind auch Ideen drin, die man so noch nie gesehen hat. Das finde ich halt immer besonders schön, weil inzwischen heutzutage, gerade deswegen mache ich auch so gerne alte Filme, jetzt komme ich wieder ins Schwafeln, aber heute laufen halt viele Filme nach Schema F. Ja, jeder, hast du einen Superheldenfilm gesehen, hast du alle gesehen. Mhm. Und hier ist es doch schon so, dass hier Sachen drin sind, die hast du noch nie gesehen und die sind auch danach nie wiedergekommen. Manchmal vielleicht auch aus Gründen, aber manchmal ist es auch einfach so, weil man sowas nicht mehr sich traut oder so.
Naja. Hat einen Indie-Charme.
Ja, genau, halt. So kann man das vielleicht nennen. Also für diejenigen, die sich jetzt nicht die Zeit nehmen wollen, sich diese ganzen Filme anzuschauen, dann würde ich trotzdem ans Herz legen, sich mal die Trailer anzusehen.
Beide die reichen Trailer, eigentlich schon, für
beide um Trailer, zu gewinnen. Genau, und wenn man sagt, ey, das fand ich geil, das ist, sieht witzig aus oder das würde ich mir gerne mal anschauen, dann kann man sich die auf jeden Fall mal ganz ran eintun.
Ansonsten verliert man nicht viel Zeit von seiner Lebenszeit.
Das ist genau. Schon ganz
gut. Vielen Dank dafür nochmal.
Das ist richtig, ja. Und musikalisch ist Atlantis Inferno bei weitem voraus. Also da ist
Oliver Onions. Macht der 5 auch wieder so ein klein bisschen zu sehr A-Team.
Ja, das stimmt. Ja, das ist zu generisch. Ja. Das Oliver Onions Intro ist schon, das ist richtig gut.
Also, der 5 hat ein schönes Thema.
Das
auch mal wiederkommt.
Also, man merkt, das stimmt. Ja, das stimmt.
Da sind halt welche gewesen, die wussten, was sie tun. Die hatten auch schon Erfahrung irgendwie. Und ne, das schon auch.
Und 3 Jahre später haben sie A-Team gedacht.
Genau.
Naja, okay, wahnsinnig, aber hätte sein können.
Wäre passend, ja.
Kauft euch, macht der 5, vielleicht wird da noch eine Fortsetzung entstehen.
Teilweise leben die Leute noch. Teilweise. Ja gut, alles klar. Ja, dann vielen Dank halt, das war die dritte und letzte Aufnahme dann dazu, zu diesen beiden Filmen.
Drücke die Daumen. Wir werden uns offiziell hier an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal in aller Öffentlichkeit bei Kite entschuldigen, dass wir diese Filme ausgewählt haben und danach dann, beziehungsweise letztes Mal halt so Kultfilme hatten. Aber der Kite hat auch schon Filme ausgesucht fürs nächste Mal, damit er uns dann ein bisschen quält.
Ja, 2 Kultfilme, ihr Lieben.
Ja, genau. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber da wird was kommen. Es kann vielleicht nochmal wieder 2 Jahre dauern, aber.
Ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen früher das hinkriegen, aber man sieht sich ja so selten irgendwie so nah. Und ich muss sagen, das ist ja jetzt eine der ganz wenigen Situationen, wo wir tatsächlich alle vor Ort an einem Mikrofon sind. Das ist schon besser. Also ich finde, da fällt man sich nicht so häufig ins Wort und so. Das Gespräch ist irgendwie ganz flüssig. Und vielleicht können wir das dann bei Zeit nochmal wiederholen.
Ja, gerne.
Sehr gerne. Ihr habt mich nicht abgeschreckt.
Sehr gut. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ja, viel Spaß bei den beiden Filmen.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!